Morgen zusammen. Alle, die noch draußen da im Foyer stehen, bitte ich nun hereinzukommen. Setzt euch, kommt ein wenig zur Ruhe und lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern. herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen, dem vierten Sonntag vor der Passionszeit, zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Mein Name ist Frodwin Brumshagen und ich darf Sie und euch durch diesen Gottesdienst begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie wir alle unsere Gottesdienste feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesem Gottesdienst feiern wir auch das Abendmahl. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung mitwirken. Lasst uns beten. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Barmherziger Gott, wir kommen zu dir an diesem Sonntag, so wie wir sind, mit allem, was uns bewegt, berührt, bekümmert oder auch erfreut. Danke, dass du dich unserer annimmst. Danke, dass wir zu dir Vater sagen können, dass du uns dein Sohn Jesus Christus gesandt hast. Sei du nun bei uns, sprich du zu uns im Wort, im Gebet und im Lobpreis. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Mit Blick auf die Predigt möchte ich gerne ein Bibelwort lesen im Brief des Paulus an die Gemeinde in Kolosse aus dem Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Taten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Auf der Rückseite des ausgeteilten Handzettels finden sich einige kommende Veranstaltungen in dieser Gemeinde. Besonders hinweisen möchte ich auf nächsten Donnerstag, den 14. Februar, auch bekannt als Valentinstag. Dort wird es um 19 Uhr eine Veranstaltung des Bürgerforums geben zu dem Thema Mach mich glücklich von Beziehungskonten, Illusionen und Liebe. Während des nächsten Liedes wird die Kollekte eingesammelt für Aufgaben und Belange der eigenen Gemeinde. Nach dem nächsten Lied wird Pastor Arne Völkel zu uns sprechen. Thank you.
Liebe Gemeinde, in der Predigtreihe über das Thema Heiligung fahre ich heute fort und lese dazu aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Ihr haltet das Manuskript in den Händen und die fettgedruckten Verse oder Passagen dieses Textes können euch leiten in den Gedanken, die ich hier heute Morgen entfalten will. Und man hat mir gesagt, es wäre ganz hilfreich, wenn man das ein bisschen optisch visualisiert bekommt, wo man gerade ist. Vielleicht ist euch das eine Hilfe. Paulus, Apostel von Jesus Christus nach dem Willen Gottes, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief. Er richtet sich an alle in Kolosse, die Gott für sich ausgesondert hat, die Brüder und Schwestern, die durch Christus zum Glauben an Gott gekommen sind. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater. Immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt, und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Diese gute Nachricht ist nun nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Unser geliebter Epaphras, der zusammen mit uns Christus dient, hat euch mit dieser Botschaft bekannt gemacht. Er ist treu in seinem Dienst für Christus, den er an euch tut. Durch ihn haben wir auch von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, und dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, und stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt, wenn ihr darin ständig fortschreitet durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat. Viele Menschen wissen vom christlichen Glauben nicht mehr viel. Viele Menschen wissen so viel in etwa vom christlichen Glauben, dass es da Gebote gibt, allen vorweg die 10 Gebote. Und mancher kann auch noch was von diesen Geboten erinnern. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht die Unwahrheit sagen über deinen Nächsten. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. 10-mal denken sie, du sollst nicht. Und noch viel mehr. Und das ist für sie und vielleicht auch für dich das Wesen des christlichen Glaubens. Was weniger Menschen wissen, ist, dass diese Übersetzung du sollst nicht auch übersetzt werden kann mit du wirst nicht. Du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nichts Unwahres über deinen Nächsten sagen, du wirst nicht stehlen und so fort. Denn das ist der Begründungssatz der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und weil ich dein Gott bin, darum wirst du das und das nicht tun. Darum wirst du mir anhangen. Darum wirst du mich lieben. Ursprünglich war das alttestamentliche Gesetz für Israel also keine lästige Pflicht, als die wir es so häufig hören, oder gar eine Zwangsmaßnahme Gottes, sondern es war eine außerordentliche Bevorzugung. Großartig, sagten die Leute. Wir haben einen Gott, der uns gute Gebote gegeben hat. Gebote, mit denen das Leben gelingt. Was für ein Vorzug. Gott hat uns hilfreiche Gebote gegeben. Daran freute man sich. Und sich daran zu halten, das bedeutete, einen guten Weg für das eigene Leben zu finden. Denselben Gedanken finden wir auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament verbunden mit dem Begriff der Heiligung, was so viel bedeutet wie: verschenke die Liebe Gottes, die du empfangen hast, an andere weiter. Also Heiligung ist die Art und Weise, wie man auf dem Weg des eigenen Lebens das Geschenk Gottes annimmt und an andere weitergibt. Und dabei lautet das Grundmodell nicht: du hast Gott erkannt, dich ihm unterworfen, also halte nun auch seine Gebote. Sondern das Grundmodell lautet: du bist von Gott beschenkt, also kannst du doch gar nicht anders, als ebenso zu handeln. Und das ist in unserem Predigttext in dem Vers 10 ausgedrückt: die Frucht guter Taten durch Erkenntnis dessen, was Gott für dich getan hat. Ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, gute Taten hervorbringen, weil ihr erkannt habt, was Gott für euch getan hat. Wie war das im Alten Testament? Gott hatte seinem Volk also die Gebote gegeben, es waren gute Gebote. Und wer darauf zu achten wusste, dem war gut geraten. Aber dann lief etwas ganz furchtbar schief. Das Geschenk der guten Gebote Gottes wurde Israel zur Last. Aus dem Glaubensstarken: du wirst nicht gegen Gottes Willen handeln, weil du mit ihm in Gemeinschaft lebst, wurde plötzlich ein ängstliches: du darfst nicht gegen Gottes Willen handeln. Das gute Gebot wurde überwiegend negativ aufgefasst. Nicht mehr Gestaltung, sondern Verweigerung und Verneinung ihm gegenüber war dann die Folge. Und so kann es uns auch mit dem Geschenk des Glaubens an Jesus gehen. Statt der Liebe, die der Geist Gottes in uns weckt, Vers 8, statt dieser Liebe, die der Geist Gottes in uns weckt, mischt sich die Heiligung mit Gesetzlichkeit. Da ist nicht mehr von Freude etwas zu spüren, sondern plötzlich von Last und Druck. Wir fühlen uns Gott gegenüber unfrei. Und ein Merkmal dieser Unfreiheit ist es, dass du beginnst, deine eigene Heiligkeit, deine eigene Heiligung mit anderen zu vergleichen. Das ist auch etwas ganz Natürliches, denn wenn es das eigene Verdienst ist, Heiligung, das Leben mit Gott in der Nachfolge, dann ist es naheliegend, sich mit anderen zu vergleichen, die das nicht so gut hinkriegen. Aber dabei ist das Wesentliche von dem, was Paulus hier schreibt, schon verloren. Durch ihn, Vers 8, haben wir von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Die Liebe als Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir Heiligung und Heiligkeit des eigenen Lebens beginnen, mit anderen zu vergleichen, dann hat das nichts von der Weisheit und der Einsicht, die Paulus für die Kolosser erbittet in dem Vers 9. Gott schenke euch all die Weisheit und Einsicht, die sein Geist schenkt. Ein Mangel an Weisheit und Erkenntnis ist es, wenn wir die Bekehrung, das Geschenk des Glaubens, lediglich als Bereinigung der Vergangenheit verstehen. Dann betrachtest du die Frucht guter Taten aller Art, Vers 10, dann betrachtest du die gute Frucht aller Art als eigene Leistung, als das eigentlich Wichtige auch und das Ausschlaggebende des Christseins. Und dann sind wir unversehens genau da gelandet, was schiefgelaufen ist im Alten Testament mit dem Volk Gottes Israel. Nicht mehr Gott ist das zentrale Thema, sondern wir selbst. Nicht mehr seine Gaben an uns, sondern unsere Leistung. Nicht mehr seine Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, sondern unser Eigenentschluss. Und in der Folge erhält die Heiligung ein Eigengewicht, das schließlich dein Gottesverhältnis als Pflicht bestimmt. Und nun geht es darum, dass dies wieder gerade gerückt wird. Und das ist das große Thema der Heiligung im Neuen Testament. Heute feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Und wir feiern dieses Abendmahl in Nachfolge des jüdischen Passamahls. Und deswegen macht es Sinn, sich einmal anzuschauen, wie das denn ursprünglich war. Denn am Passafest können wir Typisches für unsere Heiligung festmachen. In 2. Mose 12, Vers 11 lesen wir, beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. An dem Tag, als Israel erstmal das Blut der geschlachteten Passalämmer an die Türbalken und den Türsturz ihrer Häuser strichen, an diesem Tag bereiteten sie sich vor für ihren Auszug aus Ägypten. Und dieser Tag war der Beginn ihrer Reise, der Reise auf die sie Gott schickte, der Auszug aus Gefangenschaft und Knechtschaft. Deswegen seid bereit, Sandalen an den Füßen, Wanderstab an der Hand. Jetzt geht es los, jetzt geht's in die Freiheit. Nicht mehr Sklavendienst, sondern Gemeinschaft mit mir. Große Klasse. Vergebung durch das Blut des Opfers und der weite Raum eines neuen Lebens, das vor euch liegt. Und dieses Thema von Vergebung einerseits und dem weiten Raum, der vor uns liegt, genau dieses Thema beschreibt das Abendmahl, das wir heute feiern. Vergebung unserer Sünden, aber nicht nur das, sondern Verheißung eines neuen Lebens in der Kraftwirkung seines Heiligen Geistes. Mit deiner Bekehrung zu Jesus und mit deiner Taufe hat für dich eine vergleichbare Reise begonnen wie damals für das Volk Israel. Mit Jesu Lebenshingabe für dich hat der Weg deiner Heiligung begonnen. Und die Mahlfeier, die erinnert dich und uns genau daran, wie Gott Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreite, hat auch uns Jesus befreit. Und zwar nicht befreit aus irgendwelcher Knechtschaft durch Menschen und Sklavendienst und Ziegelbrennen und sowas, sondern befreit, so sagt es das Neue Testament, ihr seid befreit aus der Macht der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde zu folgen und zu tun, was Gott missfällt. Und wie damals es keine Ursache des Auszugs war, dass das Volk diese Idee hatte, sondern Gott es für sie getan hatte und sie erwählt hatte. Genauso ist es auch für uns als Christen. Kein eigenes Verdienst, das uns vergeben ist, sondern Christi Erwählung. Das verheißene Land, in das dich Gott durch den Glauben an Jesus bringt, ist deine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft soll nicht irgendwann und irgendwie einmal anfangen, nicht erst im Himmel, sondern jetzt und hier. Um dieses Erlösungswunder, ihr Lieben, geht es. Paulus richtet seinen Brief an alle, die Gott für sich ausgesondert hat, Vers 2. Also an alle, die er aus der Knechtschaft und dem Sklavendienst befreit hat, wie ich das eben erläuterte, aus der Knechtschaft und dem Sklavendienst zu sündigen. Das ist der Vergleichspunkt. Und das haben wir nicht eigener Treue zu verdanken und auch nicht dem Fortschritt unseres freien Willens oder dergleichen. Deine Erlösung wie deine Heiligung ist Gottes Gabe an dich. Und für das Leben mit Jesus Christus ist es sehr wichtig, das grundsätzlich zu verstehen. Denn Christus ist uns von Gott zur Rechtfertigung und zur Heiligung gemacht. So heißt es im 1. Korintherbrief 1, Vers 30. Christus ist euch gemacht zur Rechtfertigung, Vergebung der Sünden und zur Heiligung zum Leben der Nachfolge. Also von Gott erwählt, bestimmt Christus deinen Alltag. Er macht deinen Alltag zur Werkstatt Gottes. Mit dem Glauben an Jesus hat uns Gott keinen Liegestuhl am Strand der Trägheit und Lethargie aufgestellt, sondern er hat uns damit an die Werkbank seiner Welt gestellt. Doch diese Tatsache sehen wir oft in Frage gestellt. Denn ist die Selbstverständlichkeit der Heiligung des neuen Handelns die Frucht der guten Taten und das darin ständige Fortschreiten, Vers 10, ist das nicht viel zu optimistisch gedacht und ist es nicht irgendwie auch wirklichkeitsfremd? Ich meine, wir kennen uns doch. Wir wissen doch, wie es läuft. Das immerwährende Tätigsein des Glaubens, wie Luther es nannte, ist das nicht Utopie? Und weist nicht auch unser Predigttext schon darauf hin, wenn wir Vers 10 lesen, denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht. Besteht hier nicht doch eine Forderung, einen Appell an die Bereitschaft zur Anstrengung? Und wie passt dann Glaube, den wir als Geschenk empfangen haben, zu der Aufforderung höchster Aktivität und Ruf in die Nachfolge? Ist das Muss in Wahrheit nicht doch unvermeidlich dieses Du musst, du musst, du musst? Ist das nicht am Ende doch das wahre Wesen des Glaubens? Und das andere vielleicht so ein bisschen Wortkosmetik, christliche Philosophie? Bleibt nicht das Du wirst Gottes Willen tun, von dem wir anfangs hörten, nur ein frommer Traum? Und das mag durchaus so sein, dass du für dich persönlich sagst, dieses Wort, du wirst Gottes Willen tun, weil du mit mir verbunden bist, das kenne ich aus meinem Leben nicht. Das scheint mir wirklich zu sein wie ein frommer Traum. Die Antwort auf diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Gabe und Geschenk und Pflicht und Verpflichtung, die Antwort auf diesen scheinbaren Widerspruch finden wir in der Lehre von der Umkehr bzw. Buße. Freude an Christus und Freude auf dem Weg der Nachfolge erfährst du nur unzureichend, wenn du lediglich an Jesu Leben auf der Erde dich erinnerst. Und das mag so sein, dass du dich an Jesu Leben auf der Erde erinnerst und an das, was er damals tat und auch an seine Auferstehung von den Toten. Und wenn du das Ganze hörst, dann erscheint es dir wie ein Bericht aus einem fernen Gestern und irgendwo. Und wenn du dann deine eigene Auferstehung erwartest, dann mag das noch 10 oder 20 oder 30 oder noch viel mehr Jahre dauern. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist und im Übrigen weiß ich auch nicht, wann ich sterbe oder du. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, na ja, Auferstehung, das findet statt in 10, 20, 30, 40 Jahren irgendwann. Ich weiß es nicht. Und meine Frage ist, ihr Lieben, was soll denn in all den Jahren bis dahin geschehen? Bedeutet Christsein in all diesen Jahren nichts anderes als warten? Nichts als warten? Nein, Paulus sagt, Wir sollen und werden die Frucht des Geistes Gottes jetzt, im Hier und Heute, an der Werkbank dieser Welt erleben und erfahren. Auch dazu noch einmal einen Blick auf das Passafest Israels. Das Volk Israel sollte jährlich das Passafest begehen, so war es ihnen gesagt worden beim Auszug damals aus ägyptischer Knechtschaft. Und sie sollten dieses Passafest dann feiern mit ungesäuertem Brot und Wein. Und dann zogen sie los und das war großartige Stimmung, aber es dauerte nicht lang, ich hatte es schon erwähnt, da änderte sich das und das Blatt wendete sich. Das Volk wandte sich von Gott ab und in der Folge davon durchwanderten sie 40 Jahre lang die Wüste. Und wie pflanzt man in der Wüste Weizen an? Geht nicht. Und wie pflanzt man in der Wüste Weinbau an, also Weinstöcke? Geht nicht. Aber wie soll man dann das Passa feiern ohne Weizen und ohne Wein? 40 Jahre lang war da mit Essig. Die Frucht des verheißenen Landes konnten sie 40 Jahre lang nicht genießen. Sie waren in der Wüste unterwegs. Weit davon entfernt, das Abendmahl mit den Früchten des Geistes Gottes feiern zu können, beziehungsweise das Passamahl. Und so mögen wir uns heute auch erleben. Vielleicht sagst du, ich fühle mich genauso wie in eine Wüste ausgesetzt. Da bin ich losgezogen und jetzt, boah, voll trocken. Weit entfernt davon, das Abendmahl mit den Früchten des Geistes feiern zu können. Freude beim Abendmahl und Freude über die Erlösung durch Jesu Tod und seine Auferstehung. Wie erfasst man das? Ich glaube, wir erfassen die Freude des Abendmahls tatsächlich nur dann, wenn wir die Frucht des Geistes Gottes in unserem Leben genießen. Und dafür ist Umkehr nicht nur am Anfang des Glaubens mit der Bekehrung zu Gott entscheidend, sondern ebenso in der Glaubensnachfolge. Heiligung, ihr Lieben, ist keine äußerliche Besserung, keine kurzlebige Überzeugung oder ein bisschen gesetzliche Reue. Heiligung ist eine Erfahrung der Kraft Gottes in unserem Leben. Und diese Erfahrung, diese Kraft Gottes in unserem Leben will erbeten sein. Dafür hilft keine Selbstkasteiung und keine guten Vorsätze, sondern dazu hilft die Bitte, Herr, schenk mir deinen Geist, komm du und entfalte deine Lebenskraft in mir, die du mir zugesagt hast und versprochen. Heiligung ist deine von Gott gewirkte Erneuerung. Die macht dich geistlich lebendig. Du spürst das. Und es erstaunt dich, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen ist. Du wirst durch den Heiligen Geist geführt und du trägst dessen Früchte, ohne dass du jedes Mal einen Gebotekalender durchschaust oder abhakst. Die Sünde hat nicht mehr die Herrschaft über dich. Freilich, wir sind vor ihren Nachstellungen der Sünde nicht sicher, aber wir sind von ihrer Macht befreit. Und das, ihr Lieben, gilt es zu glauben, im Glauben für unser Leben in Anspruch zu nehmen, genauso wie du glaubst, dass dir vergeben ist durch das Blut, das Jesus für dich vergossen hat. Rechtfertigung und Heiligung gehören zusammen, es sind Glaubensgüter und nur im Glauben werden sie erfasst, nur im Glauben kommen sie uns zugute. Wir müssen den Mittelweg zwischen zwei Extremen halten. Wir dürfen auf der einen Seite nicht so sehr auf den Christus für uns pochen, dass wir die Heiligung ausschließen. Das wäre, dass wir sagen, ich nehme das Abendmahl, danke Jesus, du hast mir meine Schuld vergeben und jetzt weiter im Programm. Mir ist ja vergeben, alles gut. Das wäre das eine Extrem, wenn wir im Leben mit Jesu von der Heiligung der Nachfolge nichts wissen wollten. Wir dürfen uns auf der anderen Seite aber auch nicht so sehr auf die in uns gewirkte Heiligung verlassen, dass wir die Gerechtigkeit Jesu Christi, die außerhalb von uns besteht, ausschließen. Wir dürfen also nicht sagen, ich hab's im Griff, ich gehe jetzt los und wer auch immer, ich auf jeden Fall. Dann werden wir selbstgerecht, dann verlassen wir uns auf unser eigenes Vermögen, dann werden wir hochmütig, dann beginnen wir uns mit anderen zu vergleichen, mit dem Finger auf wen auch immer zu zeigen. Und wir betrüben damit den Heiligen Geist, denn sein Anliegen ist es, in dir neues Leben zu wirken. Wie in der Erlösungsbotschaft es gilt, dass Gott seine Ehre niemandem anderen lässt, deshalb gibt Jesus ja sein Leben für uns. Denn da ist keiner, der sich selbst rühmen kann. Genau das Gleiche gilt auch in dem Leben der Heiligung in der Nachfolge Jesu. Das geht nicht auf deinen Deckel, dass da gesagt wird, super, hast du alles klasse gemacht, 10 Sonderpunkte. Sondern es ist die Wirkung und die Kraft des Heiligen Geistes und auch das, was in deinem Leben Frucht trägt, gibt ihm die Ehre. Es geht nicht um unseren Heiligenschein. Bei beidem, also bei Rechtfertigung und Heiligung, geht es darum, es anzunehmen, was Gott für uns getan hat, es im Glauben zu erfassen. Und die Abendmahlfeier, zu der ihr jetzt eingeladen seid, verspricht uns genau dies. Wir haben nichts als das, was wir von Gott empfangen haben. Und das ist genug, das ist alles. Und weil die Heiligung, so steht es in unserem Text ja, ein fortschreitendes Werk ist, hüten wir uns davor zu meinen, wir hätten das schon erreicht. Denn in dem Moment lösen wir uns von der Christusbeziehung, setzen wir alles auf die eigene Karte und landen damit im Aus. Und dann beginnt dein langer Marsch durch die Wüste, ohne Frucht, ohne Wein, ohne Weizen. Verheißen ist uns aber das neue Leben in der Kraft des Geistes. Und so tragen wir Frucht, Liebe, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Amen.
Das Leben mit Gott, wie es der Arne geschrieben hat, nicht nur ein Traum, er hat es gerade selber angesprochen, ein Wunsch, den wir haben, wo ich echt frustriert bin, wenn ich manchmal mein eigenes Leben anschaue. Ich habe mich heute Morgen noch ein bisschen mit Hannah gefetzt, das gehört doch nicht zum Christsein dazu, oder? Ja, wie ist es denn da? Da prallt doch auf einmal dann die Realität. Ja, Realität trifft Glauben, oh. Gott ist so realistisch, der weiß das, der weiß das. In Hebräer 12 steht ein toller Vers, wo ganz viel gesagt wird, erstmal, was Gott in dem Leben von Generationen von Menschen getan hat und dann sagt er, ja, und so wie es bei denen war, da machen wir es doch auch, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Auch die Sünde, dass wir es mal wieder nicht schaffen und es als Gnade empfinden, dass Gott es uns gibt, dass wir es als eigene Leistung nehmen. Oder die Bürde, Gott, das ist mir so anstrengend immer mit dir. Kennt ihr den Gedanken? Oh, schon wieder beten. Ich kenne den sehr, sehr gut, diesen Gedanken. Und dann laufe ich Tage manchmal Wochen, als Christ ohne Gott durchs Leben. Ich möchte die Sünde ablegen. Ich möchte Gott heute, hier und jetzt das sagen. Und darum lege ich für mich diesen Stein. Manchmal ist es nur ein klitzekleiner Stein, den ich leider im Fuß habe. Am Fuß, im Schuh und das Kreuz. Und wenn du meinst, jetzt ist es dran, dann nimm dir so einen Stein. Kann klein sein, kann groß sein und leg es unter das Kreuz. Buße fängt damit an, dass wir es tun. Ich will aber gar nicht tun, denkst du vielleicht. Kenne ich auch. Aber ich will es eigentlich tun wollen. Ich will eigentlich glauben wollen. Ich will so leben wollen, auch wenn ich das im Moment nicht kann. Das ist alles so schwer. Da finde ich den Vers, wie er weitergeht, super. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er fängt es immer wieder neu mit dir an und er vollendet es auch. Und ich habe den Vers deshalb ausgesucht, weil wir jetzt Gelegenheit haben, hinzuschauen. Das bedeutet Lobpreis. Den Blick heben auf Gott. Du hast jetzt ganz viel Zeit vor dem Abendmahl, mit Gott selbst zu reden. Gott ist hier und Gott will dich in dem Moment, wo du zu ihm aufschaust, verändern. Er wird dich verändern, denn das bedeutet, in sein Angesicht treten und zu ihm hochzugucken. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr eben nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Herzliche Einladung von Gott. Schaut Jesus an, wie er gelitten hat, was er für euch getan hat. Darum feiern wir Abendmahl. Und lasst euch von ihm überleben, in den Liedern und im Abendmahl.
Bedeckt meine Schuld, ja ich weiß.
Ich weiß.
Ja ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen halte er mich, ja ich weiß.
Ich weiß.
Ja ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Besiegte das Grab,
mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser
lebt. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld, ja ich weiß.
Ich weiß.
Ja ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen halte er mich, ja ich weiß.
Ich weiß.
Ja ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Mein Herr besiegte das Grab,
mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Du nimmst die Last mir. Ich steh auf mit dir. Ich lauf. laufe dir entgegen, Herr, und sehe, dein Reich kommt. Du nimmst die Last mir, ich steh auf mit dir. Ich tanze in deiner Gegenwart und sehe, dein Reich kommt. Mein Erlöser lebt, 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 mein Erlöser lebt.
Opfer war.
dein Leben gabst, das größte Opfer war.
Lieben, so wie er uns liebt.
Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Das Abendmahl führt zurück zur letzten gemeinsamen Mahlzeit, die Jesus Christus mit den Jüngern einnahm. Es besteht keine Pflicht, am Abendmahl teilzunehmen. Vielmehr wird dazu eingeladen. Auch alle, die jetzt noch draußen im Foyer Platz genommen haben, sind herzlich dazu eingeladen. Hier werden gleich an diesen vier Tischen werden Leute bereitstehen und dort kann das Abendmahl eingenommen werden. Die Einsetzungsworte stehen im Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt.
Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt das Mahl feiern, dann tun wir dies im Vertrauen auf dich und im festen Glauben, dass du uns unsere Schuld vergeben hast. Aber nicht nur das. Wir glauben auch, dass du uns erneuerst zu einem neuen Leben in der Kraft und unter der Leitung deines Heiligen Geistes. Und wir bitten dich, Herr, dass wir das erfahren dürfen am heutigen Tag und morgen und immer wieder. Wir vertrauen dir und glauben, dass du unser Erlöser bist und dass du in uns regierst durch deine Kraft und Herrlichkeit. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun kommt, kommt, denn es ist alles bereit.
Wenn ihr noch ein bisschen aufrückt, dann
wollt ihr noch ein bisschen. nach dem Gottesdienst wird eingeladen, noch etwas im Foyer zu verweilen, vielleicht auch bei einer Tasse Tee oder Kaffee. Falls allgemeine Fragen bestehen zur Gemeinde, so ist dort vorne im Foyer auch ein Tisch mit einem I, was von der Decke baumelt, der sogenannte Infopoint. Dort gibt es Informationen zur Gemeinde. Für etwas vertiefendere Fragen oder Gespräche gibt es auch die Gesprächsinsel. Dort werden sich auch Leute finden, die auf Fragen Antwort geben können. Falls du den Wunsch hegst, eher etwas noch vor Gott zu bringen, vielleicht Sorgen hast oder Gesprächsbedarf, so finden sich nach dem Gottesdienst hier auch Leute, die zusammen mit dir beten und das Ganze vor Gott bringen können. Dazu ist auch herzlich eingeladen. Zum Abschluss würden wir gern den Segen uns gegenseitig zusingen mit dem Lied Komm her und segne uns. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen.
Schönen Sonntag.